Hallo ihr Lieben, hier ist der Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Folge von mir, Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin, habe meine Praxis im wunderschönen Fellbad Langenberg, bin mit einer Zweitpraxis in Hattingen vertreten. Ich leite den biochemischen Verein in Fellbad Neviges und habe 3 Bücher in den Buchhandel bringen dürfen und bin mit der Alexandra Lutschak momentan mit dem Podcast Alex und Alex am Start. Vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Folge gehört oder hört heute zum ersten Mal rein. Wir haben Themen, wo es sich um das, ja, im Grunde um das Thema ganzheitliche Gesundheit dreht. Also das Thema Gesundheit, aber eben nicht Symptomenbekämpfung, sondern eben was könnte die Ursache für meine Erkrankung sein. Darum geht es in diesem Podcast. Parallel dazu geht dann eben auch darum, was ich darüber machen oder dafür machen kann, damit es mir besser geht. Eben nicht in Form von, was für Kapseln oder Tabletten kann ich einnehmen, sondern was kann ich für mich machen, um mein Wohlbefinden eben zu steigern. Wohlbefinden in Form von Stressreduktion, Achtsamkeit, einfach die Dinge wieder erlernen, die uns im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Und da gehört auch zum Beispiel die Atmung zu, schmecken, riechen, fühlen beispielsweise. So ist unser Podcast aufgebaut. Ich wollte heute eine Folge aufnehmen, die ich so ein bisschen improvisieren muss, weil ich mir dazu keine Notizen gemacht habe. Sonst habe ich immer so stichpunktartige Notizen bei mir, damit ich den Faden einfach nicht verliere und einfach nur haltlos rede und ihr habt ja gar nicht mehr wisst, worum ging es denn jetzt überhaupt hier. Ich wollte eine Folge aufnehmen zum Thema Gewicht. Gewichtsabnahme ist für manche wirklich ein großes Thema, dass die Gewichtsabnahme eben ab einem gewissen Alter plötzlich nicht mehr so möglich ist, wie man es vorher gewohnt war. Viele Frauen nehmen plötzlich Gewicht zu, obwohl sie an ihrer Ernährung überhaupt nichts verändert haben. Sie nehmen aber auch Gewicht zu, obwohl sie plötzlich wieder mehr Sport machen. Und soll jetzt heute kein Podcast dazu sein, wie man Gewicht reduzieren kann oder wie man Gewicht abnehmen kann. Es soll eher ein Hinweis darauf sein, was mögliche Ursachen dafür sind, dass das Gewicht eben entweder stagniert oder eben sogar nach oben geht. Oder auch eben bei manchen Frauen eher nach unten geht. Also die können halt dann nicht Gewicht zunehmen. Auch das ist ein wirklich großes Problem, weil die Frauen halt ständig Gewicht verlieren und immer darauf achten müssen, dass sie genügend zu sich nehmen, damit das Gewicht halt schön oben bleibt oder sogar nach oben geht und sie dann auch eben etwas zuzusetzen haben und genügend Energie zuführen. Ja, also zum Thema Gewichtszunahme würde ich mit Sicherheit nochmal ein weiteres Thema, einen weiteren Podcast aufnehmen. Das heißt, es ist jetzt so in erster Linie heute auf das Thema Gewichtsabnahme eigentlich ausgelegt. Ja, was ist los, wenn Gewicht plötzlich nicht mehr runtergeht, Tendenz sogar eher nach oben hat? Woran kann das liegen? Möglichkeiten gibt es dafür viele. Wenn jemand sein Essverhalten ändert, dann kriegt er das ja in der Regel mit. Wenn man aber immer gleichbleibend isst, dann kann das ja schon mal nicht die Ursache dessen sein. Wir haben verschiedene Hormone im Körper wie Östrogen, Progesteron, Testosteron, DHEA, Cortisol, Insulin, Ghrelin, Leptin und so weiter. Das sind alles Hormone, die auch im direkten Zusammenhang stehen mit Gewichtszunahme und aber auch Gewichtsabnahme. Östrogen ist das Hormon, ja, im Grunde das Hormon der ersten Zyklushälfte, wird aber auch in der zweiten Zyklushälfte produziert und ausgeschüttet, mengenmäßig aber mehr in der ersten Zyklushälfte. Östrogen lässt oder regt das Zellwachstum an, ist wichtig für den Knochenaufbau. Östrogene sind wichtig für die Haare, damit die Haare schön sind. Östrogene bieten einen gewissen Schutz fürs Herz und für die Gefäße. Progesteron ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte. Progesteron hat auch eine ganz, ganz dolle Berechtigung. Es wirkt entwässernd auf den Körper. Es wirkt ausgleichend und harmonisierend auf uns, also beruhigend und beschwichtigend. Wie gesagt, ist halt wichtig für die zweite Zyklushälfte, damit sich etwas einnisten kann, wenn eine Schwangerschaft anvisiert wird oder geplant wird. Das Progesteron entsteht aus den Eisprüngen, also mengenmäßig entsteht es am meisten aus den Eisprüngen. DHEA und Cortisol. Das Cortisol ist unser Stresshormon, unser Aktivitätshormon. Wenn wir viel Stress haben, wird viel Cortisol ausgeschüttet. Wenn wir wenig Stress haben, dann wird es harmonisch normal ausgeschüttet. Und Cortisol ist halt nicht, steht uns nicht unendlich zur Verfügung, sondern es ist erschöpflich. Und wenn Cortisol zu wenig vorhanden ist, also wir quasi Raubbau am Cortisol betrieben haben, dann betreibt der Körper eben Raubbau am Progesteron und holt sich da und am Pregnenolon und holt sich da dann eben seine Baustoffe für unser Stresshormon weg. Es ist aber nicht nur ein Stresshormon, es ist auch ein Hormon, was unseren Blutzuckerspiegel mitreguliert. Es ist ein Hormon, was unser Immunsystem mitreguliert, also auch antientzündlich beispielsweise wirkt und so weiter. Dann haben wir noch Leptin, das ist unser Sättigungshormon, signalisiert, dass wir satt sind und unsere Energiespeicher alle gefüllt sind und nicht mehr gegessen werden muss. Ghrelin ist das Hormon, was Hunger auslöst und auch die beiden können halt massiv durcheinander kommen, sodass dann Leptin und Ghrelin nicht mehr so agieren, wie sie es eigentlich müssten, sondern sich eine Leptinresistenz einstellt. Und ja, auch das nimmt Einfluss auf unser Gewicht. Insulin ist ein Hormon, ein Wachstumshormon. Insulin transportiert den Blutzuckerspiegel, transportiert den Blutzucker, sorgt also für einen harmonischen Blutzuckerspiegel. Wenn wir Essen zu uns nehmen, dann wird Insulin ausgeschüttet, um den Zucker abfangen zu können und dann eben in die Zelle transportieren zu können. Diese Hormone sind allesamt super wichtig. Und wenn sie durcheinander kommen, dann entwickeln wir schon massive Probleme, die sich aber eben auch am Gewicht widerspiegeln können. Wenn die Eisprünge im Laufe der Zeit nachlassen, dann wird auch weniger Progesteron in den Umlauf gebracht und das Progesteron steht dann aber auch dem Cortisol nicht mehr zur Verfügung. Wenn das Progesteron mengenmäßig weniger wird, dann wird Östrogen mengenmäßig mehr. Die beiden stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Wir haben also einen Teil Östrogen auf ungefähr 80 Teile Progesteron. Und wenn sich das Verhältnis zueinander nähert, also Progesteron absinkt und es zum Beispiel dann irgendwann nur noch 1 zu 20 existent ist, also ein Teil Östrogen auf 20 Teile Progesteron, dann kann sich das für uns negativ auswirken. Negativ in dem Sinne, dass das Östrogen dann eben dominanter ist. Man spricht von einer Östrogendominanz. Und diese Östrogendominanz kann Fettzellen wachsen lassen, kann Wassereinlagerungen forcieren, kann aber auch Entzündungen anregen und den Histaminmetabolismus stark antriggern. Und Entzündungen zum Beispiel sind wieder mit einem erhöhten Nährstoffverbrauch im Thema. Entzündungen bedeuten Stress für den Körper, das heißt die Cortisolausschüttung verändert sich. Normalerweise wird dann mehr Cortisol ausgeschüttet, um die Entzündung angehen zu können. Der Stress, der durch die Entzündung entsteht und durch die, das Cortisol dann eben mehr ausgeschüttet wird, dann wird auch wieder mehr Zucker ins Blut überführt, was langfristig dann eben zu einer Insulinresistenz führen kann. Also man hat so ein bisschen ein Hamsterrad dann irgendwann in sich, ne? Also es fängt an mit Stress. Und Stress haben wir alle. Also mal ehrlich, wer keinen Stress hat, der macht entweder alles richtig oder nimmt den Stress einfach auch nicht wahr. Es gibt ja auch positiven Stress. Stress ist ja nicht immer alles negativ. Es gibt ja, wie gesagt, auch positiven Stress. Aber der Körper muss dann trotzdem jede Menge Cortisol ausschütten. Und wie gesagt, Stress kann auch bedeuten, Entzündungen im Körper zu haben. Stress kann bedeuten, das falsche Essen zu essen. Stress ist aber auch, wenn die Allergiesaison beginnt und wir Allergien haben. Auch ein qualitativ schlechter Schlaf oder zu wenig Schlaf bedeutet Stress. Alkohol bedeutet für den Körper Stress. Also Stress kommt aus vielen Richtungen. Und Stress bedeutet eben immer, dass eine Cortisolerhöhung erstmal Standard ist. Und da das Cortisol nicht unerschöpflich produziert wird, sinkt es irgendwann einfach auch ab. Das heißt, der Körper kann keine adäquaten Antworten mehr geben und dann wird das System einfach strubbelig. In dem Moment, wo die Cortisolausschüttung noch sehr hoch ist, wird auch ständig Zucker ins Blut überführt, um das Energieniveau, was für Stress benötigt wird, eben auch aufrecht zu erhalten. Dieser erhöhte Blutzuckerspiegel, der sich daraus ergibt, fordert einmal Nahrung ein, also dass wir mehr essen unter Umständen oder auch mehr schnell verwertbare Kohlenhydrate essen. Der erhöhte Blutzuckerspiegel sorgt aber auch dafür, dass vermehrt Insulin ausgeschüttet wird. Und wenn das permanent über den Tag mehrfach geschieht, dann geht die Zelle irgendwann in die Insulinresistenz. Das heißt, sie toleriert das Insulin überhaupt nicht mehr. Und der Blutzucker verändert sich, der Zucker, der im Blut ist, der bleibt halt einfach liegen, der wird nicht weiter transportiert. Aber auch Nährstoffe und Hormone werden dann nicht weiter transportiert, weil das Insulin hat ja nicht nur die Aufgabe, eben den Zucker zu transportieren. Der Zelle geht dann die Energie so nach und nach aus und auch das bedeutet wieder Stress für den Körper. Also Insulinresistenz entsteht durch Stress, aber auch durch Bewegungsmangel. So ein 8 Stunden Schreibtischjob bringt halt eben nicht viel Bewegung mit sich unter Umständen. Und wenn man dann abends völlig K.O. auf die Couch fällt, naja, dann hat man vielleicht im Gesamten, am Tag auf circa 3.000 oder 3.500 Schritte gebracht, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Eine Leptinresistenz entsteht, wenn wir auch ständig über unser Sättigungsgefühl essen zum Beispiel oder aber eben, wenn der Körper durch die Insulinresistenz merkt, irgendwie kommt da nicht mehr genügend Energie in den Zellen an. Also es wird nicht mehr genügend Energie produziert und Leptin ist ja das Hormon, was uns hungrig macht. Nein, Leptin ist das Hormon, was uns Sättigung signalisiert. Und dieses Sättigungsgefühl fehlt, wenn der Körper das Gefühl hat, es fehlt eben auch an Energie. Energie wird aus Nahrung produziert. Und das heißt, der Körper hat halt ein immerwährendes, gewisses Hungergefühl. Es fehlt ihm halt das Sättigungsgefühl, weil er versucht, über das stetige Zuführen von Nahrung Energie zu generieren. Das triggert aber im Grunde nur die Insulinresistenz noch weiter an. Denn es wird ja dann immer mehr Zucker, Kohlenhydrate zugeführt, die eben nicht transportiert werden. Also eine Leptinresistenz wird eben gefördert durch Stress, durch Energiemangel, durch schlechten Schlaf und so weiter und so fort. Wenn die Zelle, wenn das Gehirn halt registriert, irgendwie kommt da keine Energie bei uns an. Und da der Körper für viele Prozesse Energie benötigt, also das Gehirn benötigt Energie, das Immunsystem benötigt Energie, die Muskulatur benötigt Energie, die Organe benötigen Energie, muss die Energie halt gleichmäßig irgendwie aufgeteilt werden. Und wenn nicht genügend Energie da ist, nicht genügend Energie produziert werden kann, dann fahren die Organe in die Unterfunktion. Das heißt, unser Stoffwechsel verlangsamt sich um ein Vielfaches plötzlich. Und damit wird bei gleichbleibender Ernährung und bei gleichbleibendem Sportniveau oder ja, alles ist wie immer, wir haben nichts verändert, geht das Gewicht trotzdem konstant nach oben. Also es ist schon so ein bisschen ja ein Spießrutenlauf, den der Körper da hat, weil das eine das andere immer wieder befeuert im Grunde und das so ineinander übergreifend einen Rad ergibt. Ein Ausstieg ist da vermeintlich kaum möglich. Natürlich kann man da aussteigen aus diesem Rad. Man muss halt nur irgendwo gucken, dass man reinkommt und da die Kette dann unterbricht. Und da ist es natürlich immer ganz zielführend, wenn man einen Therapeuten an seiner Seite hat, der einem sagt, okay, es ist am klügsten, wir gehen da an der Stelle rein, weil das bedeutet am wenigsten zusätzlichen Stress für den Körper. Leptinresistenzen kann man zum Beispiel ganz gut über Fastenperioden behandeln. Aber Fasten bedeutet für manche auch wieder massiv Stress. Und das ist natürlich dann eher kontraproduktiv. Also deswegen macht es keinen Sinn, pauschal zu sagen, alle müssten jetzt immer fasten. Man kann auch Bewegung einbauen, um eine Leptinresistenz zu behandeln und auch um eine Insulinresistenz zu behandeln, geht das über Bewegung zum Beispiel ganz gut. Wenn aber mir alles wehtut, weil mein Stoffwechsel total verlangsamt ist und reduziert ist und ich nicht genügend Cortisol zur Verfügung habe, denn auch dann entsteht Schmerz im Körper, der Körper übersäuert, die Muskulatur übersäuert, Nährstoffe werden nicht gut transportiert und so weiter. Wenn ich dann mit Bewegung anfange und da zu viel mache, dann wird auch der Schmerz wieder mehr gefördert. Und das ist dann wiederum kontraproduktiv. Also wie gesagt, es gehört einfach ein guter Therapeut an die Seite, der mit einem ein Konzept entwickelt, der vielleicht auch einfach die hormonelle Situation mal einmal in Augenschein nimmt. Also checkt Östrogen, Progesteron, Testosteron, DHEA, wo stehe ich da? Testet vielleicht auch Cortisol, wo stehe ich da? Wie mein Insulinspiegel ist, kann ich übers Blut messen lassen. Da wird einfach morgens nüchtern Blut abgenommen und dann ins Labor geschickt. Und das sind so die Basics. Man kann auch das Leptin messen. Auch das wird übers Blut gemacht, sodass man sehen kann, wenn mein Leptinspiegel mega hoch ist, dann besteht da definitiv eine Leptinresistenz. Und dann haben wir im Grunde ein Gesamtbild und dann kann man halt gucken, was macht auch für denjenigen jetzt gerade Sinn, wo setze ich da am schlauesten ein? Ist es eben die Insulinresistenz zuerst zu behandeln oder hat derjenige auch irgendwo ganz, ganz viele chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, die eben erstmal in Augenschein und in Behandlung genommen werden sollten? Und das ist halt super wichtig. Auch wenn ich Unverträglichkeiten zum Beispiel habe, ist das massiver Stress für den Körper. Wenn ich bestimmte Nahrungsmittel einfach nicht vertrage und sie trotzdem ständig esse, dann wird da viel Energie für verbraucht, damit das Immunsystem an der Stelle dann eben arbeiten kann. Ich zum Beispiel vertrage kein Weizenmehl und Dinkelmehl auch nur bedingt. Und immer wenn ich Dinkelmehl zum Beispiel esse oder Dinkelmehlprodukte esse, backe ich meistens selber. Ich kaufe mir schon gar keine, weil die meisten halt doch tatsächlich mit Weizenmehl noch angereichert sind. Also wenn ich mir jetzt etwas aus Dinkelmehl backe und ich würde anschließend joggen gehen zum Beispiel, dann ist das für meinen Körper massiver Stress, weil eigentlich verträgt er das Dinkelmehl überhaupt gar nicht so ganz so gut. Und dann sorge ich aber auch noch dafür, dass Bewegung in den Körper reinkommt. Mein Körper quittiert mir das direkt mit Nesselsucht. Mein Blutdruck geht ins Unermessliche hoch. Also ich bin schon dreimal in der Notaufnahme deswegen gelandet, weil ich es nicht geschnallt habe, wo es herkommt. Liegt aber jetzt auch schon mittlerweile Jahre zurück. Also für mich ist dann halt einfach, ich habe eine totale Blutdruckkrise, ich habe Herzflattern und mein Herzschlag ist halt wahnsinnig hoch und das stresst halt wiederum. Und ich habe halt eben diese massive Nesselsucht. Das heißt, ich sehe irgendwann eigentlich nach relativ kurzer Zeit am ganzen Körper aus wie eine Quaddel. Es ist alles rot, die Haut tut unwahrscheinlich weh, die ist überall mit Bläschen übersät. Es juckt und tut aber auch gleichermaßen weh und es ist einfach nur super unangenehm. Das ist halt meine Reaktion auf unverträgliche Lebensmittel. Es gibt aber auch eben Reaktionen, die laufen unterschwellig ab. Das heißt, da verändert sich nur der Puls beispielsweise. Der Puls jagt dann hoch. Oder aber die Temperatur, die Körpertemperatur verändert sich, die geht dann runter. Die Körpertemperatur geht runter, weil das Immunsystem gerade alle Energien benötigt, um gegen den vermeintlichen Eindringling, also diese Unverträglichkeit, gegen was auch immer, aktiv werden zu können. Und zieht dann eben die Energien an anderer Stelle ab. Herzschlag hoch, Temperatur geht runter. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ich dann meinen Herzschlag einfach tracke. Es gibt ja diese Fitnessuhren und die messen eigentlich auch den Blutdruck und messen auch den Herzschlag. Und wenn ich dann etwas gegessen habe, von dem ich, ja, auf das ich womöglich irgendwie reagiere oder wenn ich nicht genau weiß, worauf reagiere ich denn, dann kann ich halt einfach mal meine Pulsuhr ein bisschen im Auge behalten und nach dem Essen gucken, wie sich mein Puls verändert. Ja, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen da auch eine ganz, ganz große Rolle und Stress kann eben auch dazu führen, dass der Darm sehr, sehr durchlässig wird, sehr löchrig wird, also ein sogenanntes Leaky Gut entsteht. Und dieses Leaky Gut hat dann eben zum Nachteil, dass Nahrungsbestandteile oder auch Bestandteile, die eigentlich hätten über den Stuhl wieder ausgeschieden werden sollen, dass die zurück in die Blutbahn gelangen und da dann eben für verschiedenste Reaktionen sorgen. Und das sind alles Reaktionen, die sich eben im Bereich der Energie widerspiegeln und die eben dann unsere Stoffwechselleistung massiv verändern. Also es ist halt nicht für jeden so, dass er jetzt von heute auf morgen 7 Tagen fasten sollte. Und es ist auch nicht gut für jeden, einfach jetzt mit Hardcore-Sport zu beginnen. Man muss die richtige Stellschraube für den Einzelnen finden. Aber wenn man mal sich vor Augen hält, wie eben der Prozess, der Zusammenhang dort sein kann, dann ist das schon wahnsinnig interessant und manche wissen auch selber, wo ihr Fehler liegt. Also ob sie einfach massiv den ganzen Tag Stress ausgesetzt sind oder ob sie auch vielleicht nur 4 oder 5 Stunden in der Nacht schlafen oder ob sie einen qualitativ super schlechten Schlaf haben, weil der Partner schnarcht oder man 3 Kinder noch mit im Bett rumwuseln hat irgendwie. Und oder ob die Matratze einfach total durch ist und man jeden Morgen mit Nackenschmerzen aufwacht und deswegen auch super schlecht geschlafen hat. Das alles kann Einfluss auf das Körpergewicht nehmen. Und das kann man alles in einem Gespräch abfragen oder in einer Liste. Macht euch eine Liste, macht euch den Punkt Schlaf, wie schlafe ich, wie viele Stunden schlafe ich, fühle ich mich morgens ausgeruht. Hormonelle Lage. Habe ich starke Regelblutung? Habe ich wahnsinnige Unterleibsschmerzen während der Regelblutung? Dann ist definitiv das Thema Östrogen mit im Boot. Bei Stress ist eben das Thema Cortisol mit im Boot. Bei bestimmten Autoimmunerkrankungen ist auch Cortisol mit im Boot. Wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe und meine Eisprünge nachlassen, ich also auf dem besten Wege bin, in die Wechseljahre zu gehen, dann ist auch das Thema Progesteron, Östrogen und Cortisol ein Thema. Und so weiter und so fort. Zu Beginn der Wechseljahre verändert sich vieles im Körper. Der Körper formt sich auch nochmal ganz anders. Plötzlich entsteht ein kleiner Bauch vorne, obwohl man sonst relativ schlank ist. Das sind hormonelle Situationen, die sich da ergeben. Wenn ich eine Insulinresistenz habe, wenn ich Metformin einnehme, dann weiß ich, dass da der Hasenfuß liegt. Wenn ich das Gefühl habe, nie satt zu werden, dann Leptin kontrollieren lassen. Und wenn man es eben ganz genau wissen will, lässt man einmal alles abchecken, um zu gucken, wo ist da der Fehler? Wo kann ich da einsetzen? Natürlich kostet das auch alles Geld und in den meisten Fällen wird das auch nicht durch die Ärzte bestimmt, diese Werte, wenn dann nur durch ganzheitlich arbeitende Ärzte. Und die sind leider nicht so zu finden wie Sand am Meer, sondern tendenziell eher seltener zu finden hier in der Umgebung. Und meistens ist es auch so, dass die, die gut sind, eben auch relativ schnell ausgebucht sind und eben keine Termine mehr so schnell frei haben. Östrogen, Progesteron, Testosteron, DHA, Cortisol lasse ich persönlich aus dem Speichel bestimmen und ich lasse es nicht aus dem Blut bestimmen, nicht weil ich kein Blut abnehmen kann, ganz im Gegenteil, ich nehme seit mehr als 25 Jahren mehrfach am Tag Blut ab. Ich finde die Werte über den Speichel einfach aufschlussreicher und deswegen bestimme ich die über den Speichel. Wir haben aber auch schon mal eine Folge aufgenommen, wo es um Blutwerte geht. Da habe ich das auch so ein bisschen erklärt, warum ich das aus dem Speichel mache. Leptin und Insulin lasse ich aus dem Blut bestimmen. Das sind Nüchternwerte. Da muss man vorher mindestens 10 bis 12 Stunden nüchtern gewesen sein. Dann kommt man in die Praxis, lässt sich Blut abnehmen, schickt das ins Labor, dann kommt das Ergebnis. Ob chronische Entzündungen da sind, kann ich über das High-Sensitive-CRP kontrollieren. Kann es aber auch eben über das Cortisol mit kontrollieren im gewissen Maße. Ob Unverträglichkeiten da sind, kann man über eine Stuhlanalyse zum Beispiel nachkontrollieren. Also, ob Unverträglichkeiten da sind, das lässt sich tatsächlich nicht über den Stuhl kontrollieren. Das war jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ob der Darm durchlässig ist. Das lässt sich über den Stuhl kontrollieren. Da wird eine Stuhlprobe ins Labor geschickt und dann wird geguckt, ob der Darm eben durchlässig ist, also ob das Zonulin sehr hoch ist, ob Entzündungen in den Darmschleimhäuten sitzen, ob die Darmbakterien alle da sind, wo sie hingehören. Wir haben Darmbakterien zum Beispiel, die viel Histamin produzieren, wenn sie im Übermaß vorhanden sind. Und dieses Histamin stört natürlich wieder. Das macht die Gefäße durchlässig, sorgt dafür, dass da kleine Entzündungen entstehen. Also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich Unverträglichkeiten gucken möchte, geht das auch übers Blut. Es sollte dann aber ein LTT-Test sein und kein IgE-Test. Das ist ein großer Unterschied. Und weil diese IgE-Tests, die schlagen meistens exakt auf das an, was man gerade am meisten zu sich nimmt oder was man vorrangig isst. Der LTT-Test ist da viel, viel eindeutiger. Aber wie gesagt, es sind halt alles Kosten, die da entstehen. Aber das sind halt auch Kosten, die man jetzt nicht alle 3 Wochen beim Labor beauftragt, sondern das macht man dann eben einmal und vielleicht dann irgendwann im Verlauf der Behandlung später noch einmal. Und dann kann man sich auch auf das Wesentliche konzentrieren. Das sind ja die Sachen, die unser Gewicht eben stagnieren lassen oder eben nach oben gehen lassen. Also Hormonregulation, Insulinresistenz, Leptinresistenz, ein löchriger Darm, eine vermehrte Histaminproduktion im Körper, dann aber eben auch, jetzt habe ich den Faden verloren, Unverträglichkeiten können eben auch dafür sorgen, dass das Gewicht immer weiter nach oben geht, weil auch eben da viel Energie in bestimmte Bereiche des Körpers fließen. Ja, so, ich hoffe, es hat euch einen kleinen Anhaltspunkt gegeben, wenn auch jetzt nicht unbedingt so, dass ihr sagt, so, okay, damit kann ich was anfangen und ab morgen verändere ich etwas. Macht euch eine Checkliste, besprecht die mit eurem Heilpraktiker, mit eurem Arzt, mit eurem Therapeuten, mit eurem Coach und dann kontrolliert die Werte, wenn ihr den Verdacht habt, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Und für euch könnt ihr die Checkliste ja schon mal durchgehen anhand der Sachen, die ich euch gerade schon genannt habe und dann eben gucken, was da im Argen ist. Vor allem eben, wenn ihr das Problem habt, ständig Gewicht zuzunehmen, obwohl ihr überhaupt nichts an eurer Ernährung oder am Drumherum verändert habt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Die Problematik der Gewichtszunahme, also nicht an Gewicht zunehmen zu können, ist im Grunde die gleiche Problematik. Würde ich aber nochmal in einer separaten Folge gezielter darauf eingehen, vielleicht dann auch mit Alex zusammen, da schauen wir halt einfach mal. Geduldet euch da noch ein bisschen und die nächste Folge kommt dann bestimmt dazu. Dann bleibt schön gesund und wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne, stellt ihn in euren WhatsApp-Status, stellt ihn in eure Stories bei Instagram oder Facebook. Ja, teilt ihn so viel ihr könnt. Wir würden uns super freuen, wenn sich die Reichweite stetig erhöht. Wir haben schon eine ganz gute Reichweite, aber da geht noch was, würde ich mal sagen. Also bringt unseren Podcast gerne in Umlauf, wenn es euch gefallen hat und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Auch darüber freuen wir uns total. Und wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die euch interessieren, dann schickt sie uns gerne per E-Mail über den Messenger bei Facebook oder bei Instagram. Ihr könnt Alex Lutschak anschreiben. Haltet da nicht hinterm Berg, sondern bringt raus, was euch interessiert. Wir versuchen das dann entsprechend umzusetzen. In dem Sinne, bis dahin, tschüss!